der übergroße Teil, ich würde jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, 80-90% der Behörden, mit denen Bürger und Unternehmen Kontakt haben, sind ja im Regelfall kommunale oder Landesbehörden. Und wir brauchen, glaube ich, schon einen Konsens. Ich finde es gut, wenn man das mal auch vielleicht in der MPK mit dem Ministerpräsidenten bespricht, dass wir so einen gemeinsamen parteiübergreifenden Ruck brauchen, wo wir mal alle Behördenleiter in die Pflicht nehmen, zu sagen, wie wir jetzt den Change in die Organisation reinbekommen. Change ist das Schwierigste, was man sich vorstellen kann, weil man es nicht per Gesetz verordnen kann. Den kann man nicht befehlen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Kevin Knitterscheid, ich bin verantwortlich für die Podcasts beim Handelsblatt und ich vertrete heute unseren Chefredakteur Sebastian Mattes. Er ist ein Minister, der für Recht und Freiheit steht. So steht es zumindest auf seiner Webseite. Außerdem produziert er Elektromusik und gibt sonst nur ungern etwas über sein Privatleben preis. Die Rede ist von Marco Buschmann, Bundesminister der Justiz und seit nunmehr 30 Jahren Mitglied der FDP. Wie wohl alle Politiker in Berlin ist er gegen den Bürokratiestau und für mehr Digitalisierung, nicht zuletzt im eigenen Hause. Warum sich Bürokratie aber nicht einfach per Dekret abbauen lässt und warum es dazu auch einer anderen Fehlerkultur in den Behörden bedarf und warum Marco Buschmann weder trinkt noch kifft, trotz des neuen Cannabis-Gesetzes, all das hat Sebastian Mattes mit dem Justizminister in Berlin besprochen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.
Und damit direkt zum Gespräch von Sebastian Mattes, Chefredakteur des Handelsblatts, mit dem Bundesminister der Justiz, Dr. Marco Buschmann.
Hallo Herr Buschmann.
Einen wunderschönen guten Tag, Herr Mattes.
Wie sieht es denn bei Ihnen eigentlich so mit Cannabis aus?
Ja, also ich gehöre jetzt nicht zu den Konsumenten, aber ich habe
nie ausprobiert.
Es ist tatsächlich so, ich habe es wirklich nie ausprobiert, aber ich hatte ganz lustige Situationen. Ich habe also mein erstes gebrauchtes Auto, das ich gekauft habe, in dem muss es vorher zum Konsum gekommen sein. Jedenfalls hat es so gerochen und in jeder allgemeinen Verkehrskontrolle schauten die Polizisten erstmal so ein bisschen seltsam und dann habe ich auch freiwillig sogar einen Bluttest angeboten, weil, also ich trinke hier nicht mal Alkohol, also ich bin der, was das angeht, der langweiligste Mensch der Welt. Erst recht nicht, wenn ich fahre, ist ja klar. Und das beherzte Auftreten hat dann in jeder allgemeinen Verkehrskontrolle dafür gesorgt, dass die Polizisten gesagt haben, ja, das nehmen wir Ihnen jetzt ab. Aber ich selber habe tatsächlich nie Cannabis ausprobiert.
Und das als Kind des Ruhrgebiets, kein Kiffen, kein Alkohol, wie konnte das passieren?
Also das hatte jetzt irgendwie, da waren keine großen Vorsätze oder so im Spiel. Also Alkohol habe ich natürlich irgendwie mal ausprobiert und das hat irgendwie nicht geschmeckt. Und irgendwie viele Jahre später hat mir ein Arzt mal erzählt, also ich teile jetzt hier tiefste Geheimnisse. Das ist wahrscheinlich auch ganz gut so, weil ich habe so einen ganz kleinen Leberdefekt, der ist total harmlos. Nur wenn ich viel Alkohol trinken würde, also dann hat die Leber generell ein Problem, aber bei mir kann ich das nicht so gut abbauen und irgendwie ist meine Erklärung, der Körper sagt dir schon in Wahrheit, was gut für dich ist. Und der hat mir irgendwie gesagt, das ist nichts für dich und daran habe ich mich einfach gehalten.
Wir haben darüber gesprochen, Kindheit im Ruhrgebiet. Was war das eigentlich für eine Kindheit, Marco Buschmann, wie sind Sie aufgewachsen?
Ach, das war eigentlich total schön, also so die ersten 7 Jahre meines Lebens haben wir so in so einem 6-Familien-Haus gewohnt. Da waren wir so auf 70 Quadratmetern. Vor dem Haus war eine Bundesstraße und jetzt fragen sich natürlich ganz viele Menschen aus dem Münsterland oder dem Rheinland oder aus der Eifel, wie kann man das denn schön finden? Naja, ich meine, das war meine Kindheit und irgendwie, ich hatte tolle Eltern, die standen immer hinter mir. Ich meine, als Kind machten sich ja irgendwie keine Gedanken und ich habe das eigentlich als sehr schön empfunden. Ich hatte ganz viel Narrenfreiheit, ich konnte immer raus zum Spielen hinter Hinter diesem Haus war ein großes Feld. Ja, auch im Ruhrgebiet gibt es Landwirtschaft. Ein großer Weizen ist da, glaube ich, angebaut worden. Also irgendwie mitten im Ruhrgebiet plötzlich so eine Ackerfläche oder so. Also ich habe das immer alles als schön empfunden. Ich hatte tolle Freunde. Es war eigentlich eine sehr schöne, sorgenfreie Kindheit, obwohl ich natürlich mitbekommen hatte, dann später in der Schule, also es gibt offenbar irgendwie andere Familien, die irgendwie ein bisschen mehr Geld haben oder so, aber das war bei uns nie so ein Problem, weil meine Eltern gesagt haben, na gut, es gibt halt Menschen, die haben ein bisschen mehr, wir haben ein bisschen weniger, aber wir kommen trotzdem zurecht und das Wichtigste ist irgendwie, dass wir irgendwie ein gutes Familienklima hatten und das hatten wir eigentlich.
Was immer. Haben Ihre Eltern beruflich gemacht?
Mein Vater hat also ich habe mal irgendwann diese Unterlagen gefunden. Mein Vater ist leider schon tot. Der hat diesen Kaufmannsgehilfenbrief gemacht, als er seine Lehre gemacht hat. Also hat eine kaufmännische Lehre gemacht, war dann im Großhandel tätig. Der war also ist im Prinzip als Vertreter zu Einzelhändlern gefahren und hat denen Textilwaren, Tapeten, solcherlei Dinge angeboten im Großhandel. Also der war im Vertrieb. Mhm. Was sozusagen auch deshalb wichtig war, weil jeder Mensch, der im Vertrieb tätig ist, kriegt ein kleines Fixum und das meiste ist halt Provision und deshalb war mein Vater immer motiviert, dass da was auch läuft und dann waren wir alle so ein bisschen auch mit eingebunden. Also wenn Kunden dann mal zu Hause angerufen haben, dann war das oberste Gebot, immer sehr freundlich zu sein und alles, was die von uns wollten, auf kleine Zettel zu schreiben, damit, wenn der Vater dann nach Hause kam, es gab ja da noch keine Handys, als wir ganz klein waren, dann da zurückrufen konnte. Das war das, was mein Vater gemacht hat. Meine Mutter hat Versicherungskauffrau gelernt, war dann, als mein Bruder kam und ich waren zuerst zu Hause, ist dann aber, als ich in die Grundschule kam, hat sich wieder entschieden, dann berufstätig zu werden. Das war so ein kleines Thema zu Hause, weil als ich so 6, 7 war, da gab es noch sehr konservative Vorstellungen und als dann aber die ersten Gehaltsüberweisungen kamen, fand mein Vater das eigentlich auch ziemlich gut, weil das hat uns schon geholfen und meine Mutter ist dann sukzessive immer stärker wieder in den Beruf eingestiegen und die hat im Prinzip die Lohnbuchhaltung in so einem kleinen Lesezirkel gemacht.
Was hat Sie aus dieser Zeit am meisten geprägt?
Ja, also was soll ich sagen? Also ich glaube ganz entscheidend war immer so der Rückhalt meiner Eltern. Also irgendwie so dieses Grundgefühl, also egal was passiert auf der Welt, wenn wir irgendwie zusammenhalten und uns irgendwie anstrengen, dann kriegen wir alles irgendwie hin. Und das klingt jetzt nach so einem Kalenderspruch. Man muss dazu wissen, mein Vater war teilweise sehr krank, der war Diabetiker, ist das mit Mitte 30 geworden und dann im Laufe der Zeit kamen natürlich dann auch viele gesundheitliche Beeinträchtigungen. Wenn man dann gleichzeitig weiß, dass der provisionsabhängig gearbeitet hat, kann man sich vorstellen, dass wir immer wieder auch Phasen hatten, wo wir schauen mussten, wie wir so über die Runden kamen. Auch später, als meine Eltern dann so ein kleines Zechenhaus erworben haben. Ne? Die Hypothek musste trotzdem abgezahlt werden. Also es gab schon immer irgendwie auch schwierige, herausfordernde Situationen. Aber so dieses Grundgefühl, auch wenn die Lage schwierig ist, wenn wir irgendwie alle zusammenhalten und nicht durchdrehen, dann kriegen wir das alles schon hin. Das ist, glaube ich, so eine Grundprägung, die ich mitgenommen habe.
Vielleicht fragt sich der eine oder andere, warum wir mit dem Thema Cannabis eingestiegen sind in das Gespräch. Die FDP hat sich ja sehr für die Legalisierung eingesetzt. Warum haben Sie das eigentlich persönlich so sehr begrüßt, wenn Sie doch persönlich eigentlich gar keine Berührung mit dem Thema haben? Und es gibt den einen oder anderen, der ja sagt, Mensch, gibt es aktuell nicht wirklich wichtigere Themen für die Bundesregierung?
Also ich glaube, man muss zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist so eine Wertentscheidung und ich bin als liberaler Mensch nicht der Meinung, dass man Politik so entscheiden sollte, dass man seinen eigenen Lebensstil zum Maßstab macht und sagt, alle müssen jetzt so leben wie ich. Wenn ich was gut finde, müssen das alle gut finden. Und wenn ich was schlecht finde oder mir etwas egal ist, müssen das andere auch egal finden. Sondern ich finde, das oberste Prinzip ist erstmal, dass erwachsene Menschen freie Menschen sind, die erstmal möglichst viel für sich selbst entscheiden können. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht man mit Gefahrenstoffen um? Also es gibt natürlich bestimmte Substanzen, da ist es richtig, dass die verboten sind. Oder dass man die nur bekommt, wenn einem die der Arzt verschreibt. Aber dann gibt es auch andere Substanzen, die natürlich auch mit gewissen Lebensrisiken verbunden sind. Man kann sozusagen mit fast allem Missbrauch treiben. Aber wenn man so zu der Einschätzung kommt, Cannabis ist eigentlich eher vergleichbar mit anderen legalen Drogen wie Alkohol, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, welches Recht habe ich eigentlich, das zu verbieten? Dann muss ich mir die Frage stellen, wie viel Aufwand treibt der Staat eigentlich, um dieses Verbot durchzusetzen? Dann muss ich mir drittens die Frage stellen, führt diese repressive Drogenpolitik eigentlich dazu, dass ich Leute effektiv davon abhalte? Und viertens, welche Nebenwirkungen hat das? Jetzt zum Beispiel in der Hinsicht, wenn ich die Leute zu einem Drogendealer schicke, der eigentlich ein Interesse hat, die Leute von noch härterem Zeug abhängig zu machen, ist das eigentlich vernünftig? Und da bin ich der Meinung, dass man unterm Strich mit sehr guten Gründen sagen kann, dass diese repressive Drogenpolitik nicht die Erfolge hatte, die wir uns gewünscht haben. Und dass sie eigentlich auch nicht mehr gerechtfertigt ist. So, und das ist so meine persönliche Grundentscheidung, auch die Grundentscheidung vieler in meiner Partei schon seit vielen Jahren. Das ist ja jetzt nicht vom Himmel gefallen, dass wir da gerne was machen.
Das ist ja auch eine Argumentation. Ich meine, der Economist hat, glaube ich, schon vor 25 Jahren ähnlich argumentiert. Also es ist eine sehr liberale Haltung. Kritiker sagen halt einfach, Mensch, alles okay. Gleichzeitig gibt es nicht einfach echt wichtigere Themen zurzeit, die man sich kümmern sollte.
Total, Herr Mattes. Also, dass Deutschland wieder wettbewerbsfähig wird, dass Deutschland in einem Bündnis kollektiver Verteidigung in der Lage ist, in der geopolitischen Situation für Sicherheit zu sorgen, das sind natürlich größere Themen. Aber wissen Sie, ich finde dieses Argument, ich darf es jetzt mal so offen sagen, ein bisschen doof. Weil das ja nicht bedeutet, nur weil wir das machen, dass wir nichts anderes machen. Also wir arbeiten ganz hart daran, die Bundeswehr einsatztauglich zu machen. Wir haben einen Verteidigungsminister, der Formulierungen benutzt, für die man vor 5 oder 10 Jahren noch hätte zurücktreten müssen, wenn er sagt, die Bundeswehr muss kriegstauglich werden. Wir haben ein Sonderprogramm für die Bundeswehr aufgelegt, über 100 Milliarden. Wir erhöhen den Wehretat. Also wir arbeiten ganz hart an der geopolitischen Handlungsfähigkeit Deutschland und umgekehrt arbeiten sowohl der Wirtschaftsminister, der Finanzminister daran, wie man Deutschland wettbewerbsfähiger macht. Da gibt es konzeptionelle Unterschiede, aber ich glaube, beide arbeiten aus ihrer Sicht hart daran und wir im BMJ leisten auch unseren Beitrag durch unser Bürokratieabbauprogramm. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur das machen und eine Bundesregierung hat ja, ich sag mal, unendlich viele, teilweise hunderte von Projekten parallel laufen. Es kommen ja immer nur so die 5-10% interessantesten, relevantesten, kontroversesten Themen überhaupt in die breite öffentliche Debatte. Mhm. Und dieses Argument, weil ihr da jetzt X macht, lasst ihr alles andere liegen, ist so wirklichkeitsfern, dass ich, wie gesagt, mir erlaube auch mal zu sagen, ich finde das Argument eigentlich ein bisschen doof.
Angekommen. Auf der anderen Seite, das, was außerdem ankommt, sind ja, Sie haben das so schön konzeptionelle Unterschiede genannt. Man könnte auch sagen, Streit. In was für einem Zustand ist die Koalition eigentlich gerade aus Ihrer Sicht? Vielleicht finden Sie weniger diplomatische Worte. Sie müssen es ja nicht ganz so sehr sagen wie die großen Ampelkritiker. Aber wie fühlt sich das gerade an, in dieser Regierung zu sein?
Ja, also ich steige mal ein mit einer Anekdote, weil Sie ja gesagt haben, dass man hier in dem Format auch mal ein paar persönliche Anekdoten sagen kann. Wie das ist mit konzeptioneller Kontroverse und Streit. Eine der schönsten Erfahrungen in meinem Studentenleben war, als ich einen Vortrag im Seminar bei Josef Isensee halten musste. Das ist ein sehr bekannter Staatsrechtslehrer damals, ein sehr, würde er auch nicht abstreiten, sehr konservativer Staatsrechtslehrer. Und ich hatte wirklich schwitzige Hände und fast so ein bisschen Angstschweiß auf der Stirn, eine trockene Kehle und habe mich dann trotzdem durchgerungen, meinen Vortrag zu beginnen mit den Worten. Also in einer Kurzzusammenfassung, ich äußere mich zu dem und dem Thema. Dazu hat der anwesende Herr Isensee folgende 3 Thesen vertreten und der wesentliche Inhalt meines Vortrags ist zu belegen, dass alle 3 Thesen falsch waren. So, das ist so die größtmögliche Kontroverse. Und dann gab es natürlich ein ganz wildes Gespräch, das ging hin und her. Und am Ende, also der Hochschullehrer eröffnete seine Erwiderung mit, ich danke Ihnen für die klare Stellungnahme, umso einfacher kann ich jetzt meine Streitaxt an Ihre Brust legen. Und also es entspannt sich so ein kontroverses Gespräch, was aber in der Sache total spannend und interessant war. Und irgendwie beide Seiten haben das als etwas empfunden, wo es vorwärts ging. Also weder hat sich dieser Hochschullehrer beleidigt gefühlt, noch habe ich irgendwie gemerkt, der hat mich jetzt extra deshalb runtergebuttert, nur weil ich meine eigene Meinung hatte. Also das, was man sich im akademischen Raum eigentlich genau wünscht, Debatte, Argumente, Kontroverse, es geht vorwärts. Deshalb ist meine Grundprägung, man merkt das schon, es ist erstmal nicht schlimm, wenn zwei intelligente Leute mal sagen, wir haben auf denselben Gegenstand unterschiedliche Perspektive und jetzt lass uns mal mit Argumenten ausloten, welche vielleicht die bessere ist. Deshalb finde ich dieses, dass man in der Regierung mal Argumente austauscht und auch mal meinetwegen streitet, per se nicht das Problem. Das Problem entsteht immer dann, wenn es nur beim Streit bleibt und es dann nie zu Entscheidungen kommt. Und da finde ich, muss ich jetzt mal wirklich nicht in die Bresche werfen für diese Regierung. Ja, wir diskutieren viel, manchmal auch lange.
Und manchmal auch in öffentlichen Briefen.
Manchmal auch das, nur wir sind ja in den letzten Jahren dann doch immer wieder zu überraschend erfolgreichen und mutigen Entscheidungen gekommen. Das mag jetzt einige überraschen, weil es allgemein so populär ist zu sagen, so als furchtbar. Aber
also sagen Sie mal,
aber wenn Sie mal das Jahr 22 anschauen, wir haben in kürzester Zeit diese LNG-Gesetzgebung auf den Weg gebracht.
Das ist immer das eine Beispiel für die Deutschlandgeschwindigkeit. Die man sonst so gerne sucht.
Den Winter gekommen. Wir haben in einer Mitte-Links-Regierung Steuersenkungen in relevanten Umfang 15 Milliarden, also sozusagen die Menschen davor beschützt, bei der kalten Progression stärker belastet zu werden. Das waren alles Dinge, die haben wir zum Teil nicht mal in Mitte-Rechts-Regierungen umgesetzt. Also es gibt gerne auch Schatten. Das ist auch okay in der Demokratie, dass viel kritisiert wird, aber zu sagen, wir seien da nie entscheidungsfähig, stimmt einfach nicht. Wir haben eine ganze Menge Entscheidungen. Oder nehmen Sie zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht. Das hat uns einen ziemlichen Rüffel erteilt, einverstanden, Haken dran. Und da haben ganz viele Leute gesagt, ja, wie wollen die das denn hinbekommen mit dem Haushalt 23? Das klappt ja nie, die werden endlos diskutieren und sich die Augen auskratzen. Es stimmte nicht. Sondern wir haben das relativ schnell mit sehr klaren Entscheidungen hinbekommen. Ich sag mal, so ein Einsparvolumen von 17 Milliarden in relativ kurzer Zeit hinzubekommen, das haben uns ganz wenige zugetraut. Wenn wir es immer dann, wenn wir es gemacht haben und geschafft haben, dann redet keiner mehr drüber und dann wird sich sozusagen wird auf das nächste Thema fokussiert, wo man sagt, aber da streiten sie jetzt und da werden sie es auch wieder nicht schaffen. Also ich will mal sagen, wir haben schon mehr schwierige Entscheidungen konstruktiv hinbekommen, als das so allgemein in der gefühlten Wahrnehmung der Fall ist.
Woran liegt das dann? Also ist sozusagen die Schlussfolgerung daraus, es fällt uns eigentlich schwerer in Deutschland mittlerweile Kontroversen auch auszuhalten, vielleicht in der Gesellschaft, in der Politik, überall. Ist das der Gedanke, der dahinter steht oder führt das zu weit?
Also ein bisschen Selbstkritik gehört ja auch dazu. Also dass wir es manchmal vielleicht auch ein bisschen übertreiben und dann vielleicht auch manchmal bei den Formulierungen sehr tief in die Harfe greifen. Und dass wir vielleicht auch nicht jede Frage so öffentlich und kontrovers diskutieren muss, das will ich schon dazu sagen, das wäre sonst...
Weil Sie haben ja auch schon mal öffentliche Briefe geschrieben. Warum macht man das dann eigentlich?
Also das ist ganz interessant. Also ich habe auch schon Briefe aus der Koalition bekommen, also deutlich unhöflichere. Aber wenn ich dann mal sage, Mensch, wir haben uns als Regierung gemeinsam vorgenommen, den Bürokratieabbau voranzutreiben, ich habe jetzt einen Teil meiner Hausaufgaben gemacht, eigentlich laut Koalitionsvertrag eigentlich alle meine Hausaufgaben, aber ich bin chronisch ehrgeizig und will da durchaus noch mehr machen. Aber ich kann das eben nicht alleine machen. Und wenn ich dann gelegentlich daran erinnere, dass es Verabredungen gibt, dass wir mehr Informationspflichten abbauen müssen, dass wir vielleicht das Vergaberecht mal vereinfachen sollten, unter dem ja nicht nur viele kleine und mittlere Unternehmen leiden.
An Herrn Habeck ging der letzte Brief, richtig?
Ja, der ist beispielsweise zuständig fürs Vergaberecht und da haben wir auch gar nicht im Grundsatz eine Kontroverse, sondern es ist fest verabredet, dass das Vergaberecht vereinfacht werden muss. Das ist gut für kleinere und mittlere Unternehmen, denn viele sagen mir, dass diese Vergabeverfahren so kompliziert sind, dass die sich gar nicht mehr trauen, sich zu bewerben, weil das zu aufwendig für die ist und ist umgekehrt auch für den Staat eine große Last. Denn viele Bürgermeister und Landräte berichten mir, dass sie in den letzten 10 Jahren teilweise ihren Personalbestand verdoppeln und verdreifachen mussten. Also den Personalbestand, der sich um diese Vergabeverfahren kümmert. Mhm. Und in Zeiten von Fachkräftemangel immer mehr produktives Personal einzusetzen für sozusagen solche bürokratischen Prozesse, für die es auch gute Gründe gibt, aber die einfach so kompliziert geworden sind, dass es immer schlimmer wird. Da finde ich, muss man ein Signal setzen. Und alles, was ich gemacht habe, war zu sagen, Mensch, ich erinnere daran, wir wollten da was machen, lass uns da mal schnell vorankommen. Und man muss sich ja auch immer wieder klar werden, als das muss man vielleicht auch den Zuhörern mal sagen, es ist ja nicht so, dass die Bundesregierung sich hinsetzt und sagt, also morgen hast du jetzt hier mal den Gesetzentwurf, sondern es gibt ganz aufwendige Prozeduren. Es dauert im Durchschnitt so ungefähr 9 Monate, bis so ein Gesetzentwurf der Bundesregierung durch alle Verfahrensstufen durch ist. Und wenn man in dieser Legislaturperiode was hinbekommen möchte, dann sollte man das möglichst in diesem Jahr tun, weil zwar wir auch noch das Jahr 25 haben, wo man das theoretisch tun kann, aber die Erfahrung zeigt, dass da alle schon sehr an den Bundestagswahlkampf denken, dann wird es immer schwieriger. Und ich finde, wichtige Sachen, von denen wir in jedem Fall wollen, dass sie klappen, da sollten wir versuchen, die in diesem Jahr hinzubekommen. Und dann zählt man mal zusammen, jetzt haben wir März, Januar, Februar, März, 3 Monate plus 9 Monate sind 12 Monate. Also jetzt muss man mal langsam, glaube ich, die Prozesse alle auf den Weg bringen.
Wir kommen gleich auf das Thema Bürokratie noch zu sprechen. Ich würde gerne noch einen Moment bei der globalpolitischen Lage bleiben. Sie haben ja ein paar der großen Herausforderungen skizziert. Die Modernisierung des Sicherheitsapparats, die Verteidigungsfähigkeit hatten Sie genannt. Man könnte noch den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft nennen. Die generelle Frage, wie eigentlich das Geschäftsmodell Deutschlands in Zukunft aussieht. Und man fragt sich schon, wie eine Gesellschaft und wie ein Staat letztlich all das stemmen soll. Und vor allem stehen ja hinter vielen dieser Projekte unfassbar große Finanzierungsvorhaben. Wo soll in den nächsten Jahren eigentlich das Geld herkommen, wenn jetzt schon die Haushaltsverhandlungen so schwierig sind? Sie haben die 23er genannt. 24 dürfte es ja noch schwieriger werden, weil die Budgetsituation deutlich angespannter noch ist und die Ausgabenwünsche nicht kleiner werden. Wie kann das funktionieren in den nächsten Jahren? Oder muss die Bundesregierung am Ende doch sagen, wir müssen irgendwie mehr Schulden aufnehmen und finden dafür ein schickes Label und ziehen es dann halt einfach trotzdem durch?
Also es ist ja eine ökonomische Frage. Ich bin von Haus aus Jurist und in den juristischen Themen fühle ich mich sehr wohl. Und wenn ich mich jetzt zur Volkswirtschaft äußere, dann habe ich dazu Ansichten und Meinungen und auch Argumente. Aber ich muss immer vorausschicken, dass da natürlich andere vielleicht zu berufen sind. Aber meine Vorstellung auf diese Themen ist eigentlich, dass es da zwei große Denkschulen gibt. Die einen sagen, das geht nur, indem der Staat das finanziert oder vorfinanziert.
Das sind eher so die Grünen und die SPD?
Also Mitte-Links-Parteien haben traditionell diese Ansicht, die ja meinen, dass man sowohl für Wirtschaftswachstum wie auch für technologischen Wandel eine ganz starke Finanzverantwortung des Staates hat. Ich versuche das jetzt so neutral wie möglich zu formulieren, weil man ja auch fair sein muss. Und dann gibt es die andere Ansicht, die sagt, naja, also erstens, wirtschaftliche Dynamik kriegen wir nur hin, wenn wir dafür sorgen, dass es möglich ist, in Deutschland als Volkswirtschaft, ich sage es jetzt mal etwas vereinfacht, gutes Geld zu verdienen. Also wenn sich Investitionen verzinsen, dafür ist nicht der Staat verantwortlich, sondern die Unternehmerinnen und Unternehmer müssen gute Produkte haben, müssen sich am Markt bewähren. Aber wenn sie gute Produkte haben, dann muss es möglich sein, die in Deutschland so zu produzieren, die zu exportieren, dass man unterm Strich gutes Geld verdient. Und zwar auch unter Bedingungen eines Hochlohnlandes, das wir sein wollen. Mhm. Wir wollen kein Billiglohnland sein, sondern wir wollen hier so gut sein, dass hier relativ hohe Löhne gezahlt werden können, weil daran hängt der Wohlstand der meisten Menschen hier in diesem Land. So. Und wenn man jetzt sagt, es gibt diese beiden Denkschulen, dann kommt man bei der letzteren Denkschule dazu, dass wir uns sehr genau anschauen müssen, wie sorgen wir eigentlich dafür, dass wir vielleicht Belastungen abbauen. Da war früher immer die Steuerfrage.
Genau, so aber die kostet ja auch Geld. Das müsste irgendwie gegenfinanziert werden.
Ja, das Interessante ist ja am Ende, jedes Geld, das der Staat einnimmt, hat er nicht selber produziert, sondern alle Einnahmen des Staates hängen am Ende daran, dass Menschen Geld verdienen.
Da haben wir gar keinen Dissens. Auf der anderen Seite, wenn der Staat auf Einnahmen verzichtet, gibt es ein Problem mit den Ausgaben. Das heißt, ja, irgendwo muss man ran, an irgendeiner Stelle.
Aber es wird ja im Moment so gerne so viel von Investition gesprochen. Also das ist der politische Investitionsbegriff. Ich mache mir jetzt mal den ökonomischen Investitionsbegriff zu eigen. Also von Investition spricht man ja eigentlich nur, wenn man zumindest die Absicht hat, dass sie sich verzinst. Also ich habe noch nie einen Unternehmer getroffen, der sagt, ich kaufe eine Maschine für 100, damit sie nach 2 Jahren nur noch 80 wert ist und ich in der Zwischenzeit nichts mit der gemacht habe. Sondern wenn wir auf Einnahmen verzichten, dann ist ja der Wunsch dahinter, Rahmenbedingungen so zu verändern, dass mehr produziert wird, mehr verkauft wird, mehr Geld verdient wird und so im Idealfall unterm Strich der Staat sogar mehr Geld einnimmt, weil er wirtschaftliches Wachstum generiert. Und das ist, und das will ich jetzt schon sagen, auch wenn ich ökonomischer Laie bin, etwas, was zumindest schon mal funktioniert hat. Also, dass Wirtschaftswachstum zu Mehreinnahmen führt, das wird keiner bestreiten. Und dass Wirtschaftswachstum wahrscheinlicher ist, wenn ich die Angebotsbedingungen, die Rahmenbedingungen, wie man so gerne sagt, verbessere für ökonomische Aktivität in Deutschland. Und wenn ich umgekehrt aber sage, nee, das ist gar nicht so entscheidend, sondern ich fange erstmal an, als Staat mir erstmal viel Geld zu besorgen, Genau. Dann wird das eher eine Mehrbelastung bedeuten und das Geld, was ich ausgebe, trägt häufig auch nicht zu einer stärkeren Wettbewerbsfähigkeit.
Absolut. Darf ich nochmal kurz zu Punkt 1 zurückkommen? Was sind denn dann die Möglichkeiten, die es jetzt überhaupt gibt für die Bundesregierung? Weil mehr Schulden sind in der Konstellation nicht möglich, es sei denn, sie bewegen sich und vielleicht ist es auch ganz gut, dass sie sich nicht bewegen.
Die Verfassung sagt erstmal jetzt Schluss. Die Verfassung, die ja nicht Schulden komplett verbietet, aber die mit der Schuldenbremse eben sagt, ab einem bestimmten Punkt ist Schluss, hält halt den Gesetzgeber dazu an, Maß zu halten beim Schuldenmachen. Und diesen Spielraum haben wir jetzt ausgenutzt. Und dass es da eine verfassungsrechtliche Begrenzung gibt, ist auch vernünftig und klug, weil es führt halt dazu, dass es inflationsdämpfend wirkt. Das war lange Jahre in Deutschland nicht so das große Thema.
Absolut, ich wäre auch der Letzte, der das anzweifeln wollte.
Jetzt habe ich noch gar nicht alle Argumente sagen können, aber ich sehe, Sie wollen auch was anderes hinaus.
Ich wollte, also mein Punkt ist, was bleibt denn dann eigentlich noch für die Bundesregierung konkret?
Ja, also das klassische Programm der angebotsorientierten Politik. Und wenn ich viele Unternehmen befrage, dann sagen die mir, früher war das Steuerthema groß. Also das finden wir nach wie vor auch gut. Aber viel wichtiger geworden ist im weitesten Sinne das ganze Thema Bürokratieabbau und Planungsbeschleunigung. Also viele Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, dass selbst wenn sich die Gesetze gar nicht verändert haben, hat sich so eine Kultur gewandelt. Man will immer mehr Belege. Behörden haben immer häufiger die Sorge, etwas jetzt mal endgültig zu entscheiden. Deshalb dauern die Verfahren länger. Das sind ganz wichtige Punkte, die häufig genannt werden. Und dass insbesondere, der öffentliche Sektor innovationsavers entscheidet. Also wenn man mit einem Standard-Business-Modell kommt und dafür Genehmigungen braucht, dann geht es irgendwie schneller. Wenn man mit was Neuem kommt, dauert es häufig sehr, sehr lange, sehr kompliziert. Time to market wird verlängert durch die regulatorischen Verfahren, die wir haben. Und ich finde, das ist etwas, das wir angehen müssen, sondern es muss im Gegenteil so sein, dass es Möglichkeiten gibt, dieses Thema Time to Market, das in Deutschland immer schon ein großes Thema war, zu verbessern. Die Behörden müssen sich da eher als Unterstützer begreifen. Und da brauchen wir deshalb auch nicht nur Bürokratieabbau im Sinne von Deregulierung, sondern wir brauchen auch eine andere Kultur, eine Behördenkultur, glaube
ich. Das hatten Sie ja in Interviews immer wieder gefordert. Ich glaube, sehr viele hier, gerade im Podcast, werden zustimmend nicken, werden auch sehr wohlwollend das Bürokratieentlastungsgesetz verfolgt haben, was ja ein sehr guter Schritt war. Aber viele sagen dann doch, okay, wir bräuchten eigentlich noch viel größere Sprünge jetzt in den nächsten Jahren, um das zu erreichen, was Sie ja eben auch gerade skizziert haben. Was ist denn dann konkret aus Ihrer Sicht möglich? In welche Richtung denken Sie da? Was sind die Punkte, die Sie als nächstes angehen wollen?
Also ich sag mal, zunächst aus einer Leadership-Perspektive jetzt zu sagen, es gibt den einen roten Knopf, den drücken wir und morgen ist alles gut, wäre, glaube ich, nicht gut, weil es einfach gelogen wäre. Es gibt ja diesen einen roten Knopf nicht, den man drücken kann und dann ist die Hälfte der Bürokratie
weg. Aber manchmal
weg.
Ist es so dieses eine Ziel, das man vorgibt.
Absolut, so absolut. Und das meine ich schon, dass wir mit diesem Thema Deregulierung einen Punkt angehen. Der andere ist aber tatsächlich diese Kulturfrage. Wir nennen das bei uns im Haus Bürokratieabbau durch Verwaltungsvollzug, also durch das Selbstverständnis von Behörden. Und da haben wir natürlich eine Herausforderung. Ich sage bewusst Herausforderung, weil es keine Ausrede sein soll, da nichts zu machen. Aber der übergroße Teil, ich würde jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, 80-90% der Behörden, mit denen Bürger und Unternehmen Kontakt haben, sind ja im Regelfall kommunale oder Landesbehörden. Und wir brauchen, glaube ich, schon einen Konsens. Ich finde es gut, wenn man das mal auch vielleicht in der MPK mit dem Ministerpräsidenten bespricht, dass wir so einen gemeinsamen parteiübergreifenden Ruck brauchen, wo wir mal alle Behördenleiter in die Pflicht nehmen, zu sagen, wie wir jetzt den Change in die Organisation reinbekommen. Change ist das Schwierigste, was man sich vorstellen kann, weil man es nicht per Gesetz verordnen kann. Den kann man nicht befehlen. Also viele Ihrer Hörerinnen und Hörer tragen ja auch Verantwortung im privatwirtschaftlichen Unternehmen und alle werden zustimmen, auch dort ist Change immer die größte Herausforderung. Das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber und deshalb für Change ist entscheidend, dass alle mitbekommen, das ist wirklich gewollt. Und was ein Problem wäre, ist, wenn wir jetzt sagen, wir machen das jetzt zu einem Projekt der Bundesregierung und dann sagen sofort irgendwie 5 oder 10 Ministerpräsidenten, ja, aber da haben sie die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Und wenn dann auf den Führungsebenen Streit über dieses Ziel besteht, dann funktioniert Change nie. Und deshalb will ich mal ein positives Beispiel bringen, damit das nicht so wie so eine Ausrede wirkt. Wir hatten einen Riesenstreit, also wirklich mit Wüstenbeschimpfung im Bereich der Digitalisierung der Justiz. Ja, da gab es Streit zwischen dem Justizminister und mir über die Frage, was Finanzierungsmodelle sind und so weiter. Und da haben wir das einfach mal offen ausgetragen. Alles musste raus. Und dann haben wir uns hier in dem Gebäude, in dem wir sitzen, im Bundesministerium der Justiz zusammengesetzt und haben eine ganz tolle Initiative auf den Weg gebracht, die Digitalisierungsinitiative für die Justiz, wo mittlerweile alle parteiübergreifend, egal aus welchem Bundesland, sagen, gut, dass wir das gemacht haben. Wir haben jetzt eine echte Priorisierung vorgenommen. Welche Projekte bieten den maximalen digitalen Mehrwert pro investierten Euro? Und es reden alle mittlerweile gut darüber. Und die Tatsache, dass alle gut darüber reden, ist natürlich auch eine super Motivation für alle beteiligten Beamte, egal ob auf Landesebene oder Bundesebene. Und dadurch, dass alle so motiviert sind, haben wir etwas geschafft, was auch selten ist, nämlich diese Investitionsmittel, die wir zur Verfügung gestellt haben, in kürzester Zeit ganz konkreten Projekten zuzuordnen und auch schon zum großen Teil zum Abfluss zu bringen. Das klingt jetzt wahnsinnig technokratisch, aber man muss sich das so vorstellen. In der Politik ist es meistens so, Politiker sagen, Thema X ist wichtig, deshalb müssen wir dafür jetzt so und so viele Millionen oder Milliarden zur Verfügung stellen. Und da hat man so das Gefühl, wenn man Geld zur Verfügung gestellt hat, hat man die Welt gerettet. Der Regelfall ist, dass diese Investitionsmittel in aller Regel nie abfließen, weil irgendwie keiner weiß, ja, wie geht denn das jetzt? Was machen wir jetzt damit? Was soll man damit tun? So, wir haben das geschafft dadurch, dass wir zusammen gesagt haben, gemeinsam wollen wir den maximalen digitalen Mehrwert pro investierten Euro hinbekommen. Das geht nur, wenn Bund und Länder zusammenarbeiten, weil es muss ja am Ende auch auf Länderebene investiert werden. Wir haben das hinbekommen. Und irgendwie so ein Klima brauchen wir auch bei Cultural Change in den Behördenstrukturen, dass man sich als Ermöglicher versteht. Man muss da zu natürlich auch auf die legitimen Bedürfnisse der Beamten Rücksicht nehmen. Wenn die Beamten natürlich sagen, naja, ihr habt gut reden, ihr sagt dann da von oben, wir sollen mal mutiger und schneller entscheiden. Aber wenn wir dann vor den Verwaltungsgerichten einen auf den Deckel bekommen, weil wir natürlich auch mal was falsch entschieden haben, ist meine Karriere vorbei. Also dann kann ich eben auch nicht entscheiden. Das heißt, man braucht eine echt gute Fehlerkultur. Und das ist deshalb eine Herausforderung nicht nur für die operativ tätigen Beamten, sondern auch für die Behördenleitung und die sie beaufsichtigenden Ebenen. Wenn man schneller, mutiger entscheidet, können auch mal Fehler passieren. Und damit muss man dann auch vernünftig umgehen und die Leute nicht runterputzen. Das ist wie ein Unternehmen. Wenn ich meine Leute vor Publikum runterputze, wenn ihnen mal ein Fehler unterläuft, dann werden die nie wieder sich trauen, eine mutige Entscheidung zu treffen, weil sie jedes Mal Angst haben, einen Fehler zu machen. Und das haben wir ganz stark in sehr vielen Behörden. Und das zu drehen, ist etwas, was nur geht, wenn alle da an einem Strang ziehen.
Sie haben über Change, über Transformation gesprochen. Letztlich ist ja der Katalysator für so einen Prozess immer eine klare Vision, die greifbar ist, die verständlich ist. Was wäre denn aus Ihrer Sicht so ein Zielbild, was man zeichnen könnte, damit alle Beteiligten, Sie haben ja gerade skizziert, wie komplex das ist, begreifen, in welche Richtung das geht und sich möglicherweise auch dahinter versammeln können? Macron hat ja mal gesagt, wir brauchen ein Moratorium für neue Regeln. Ich meine, wir haben einfach das Problem, die Unternehmen draußen sagen, ja, wir reden seit Jahren über Bürokratieabbau. Die Realität ist, dass die Anforderungen an uns von Jahr zu Jahr immer weiter zunehmen. So, wir müssen ja irgendwie einen Weg finden, diesen Teufelskreis zu durchbrechen.
Ja, ich glaube, der einfachste Gedanke ist, wenn man sich klar, wir sind alle in einem Boot, die Unternehmen sind nicht der Gegner. Und das klingt jetzt wie so ein banaler Satz, aber wenn man sich Schulbücher anschaut, da gab es jetzt eine systematische Studie, wird ganz häufig in Deutschland das Bild vermittelt, der Unternehmer, das sei irgendwie so der latent ausbeuterische Kapitalist.
Im Tatort ist er immer der Böse.
Ja, genau. Der ist dann der Mörder, der will seine Mitarbeiter auspressen, im Zweifelsfall die Umwelt verpesten und was weiß ich nicht was machen. Und wenn man natürlich so ein kulturelles Klima schafft, dann fühlt sich natürlich Politik und Behörden aufgerufen, denen müssen wir jetzt Grenzen setzen, denen kann man nicht vertrauen. Also müssen wir im Gesetz immer detailliertere, kleinteilige Regelungen festlegen. Die müssen dann natürlich überprüft werden, dafür will man Belege haben, das ist ein Teufelskreislauf. Und wenn man sich einmal klar würde, dass wir eigentlich alle in einem Boot sitzen, weil offen gestanden, ohne erfolgreiche Unternehmen können wir den Staat nicht finanzieren, können wir das Bildungssystem nicht finanzieren, können wir öffentliche Infrastruktur nicht finanzieren, können wir auch die Behörden nicht finanzieren. Und das heißt jetzt nicht, dass ich naiv sein soll. Natürlich gibt es schwarze Schafe und natürlich gibt es Regeln, die eingehalten werden müssen, aber ich brauche mal so ein vernünftiges Augenmaß. Und wenn Unternehmer zu mir kommen, dass ich mir überlege, wie kann ich denen eigentlich helfen, dass die den Erfolg haben, der uns als Gesellschaft stark macht. Wir sitzen alle in einem Boot. Das ist ein ganz einfacher Satz. Aber ich glaube, wenn wir den mal sozusagen nicht nur unsere Köpfe, sondern pathetisch gesprochen auch ein bisschen in unseren Herzen wirken lassen und einmal überlegen, was kann ich eigentlich dazu beitragen, dass wir uns gegenseitig helfen können, uns das Leben ein bisschen leichter zu machen, dann wäre das, glaube ich, schon mal ein Riesenschritt.
Was macht Ihnen eigentlich politisch im Moment am meisten Sorgen? Wir haben über die wirtschaftliche Situation gesprochen in Deutschland. Wir könnten über die AfD sprechen. Was ist so das, worum Ihre Gedanken kreisen in ruhigen Momenten?
Also ich glaube, die größte Herausforderung ist, sowas in diesen Zeiten zu bewahren, wie ich nenne das immer methodischen Optimismus. Warum setze ich dieses komische, krude Attribut davor? Weil es hat noch nie geholfen, in schwierigen Zeiten den Kopf hängen zu lassen, sondern kommt man in so eine Abwärtsspirale. Und wenn man sich selber irgendwann nicht mehr zutraut, die Lage zu ändern, dann werde ich sie auch nicht ändern.
Wer investiert in so einem gesellschaftlichen Klima noch in neue Technologien, in neue Unternehmen, wer gründet noch was Neues?
Ja, oder hängt seinen sicheren Job als Arbeitnehmer an den Nagel, um vielleicht was zu gründen oder so. Klar, so. Und deshalb, ich glaube, egal wie schwierig die Lage ist, und man soll die nicht schönreden, also man muss sich schon nüchtern der Lage stellen, wie sie ist. Wir haben Themen bei der Wettbewerbsfähigkeit, wir haben Themen bei der geopolitischen Sicherheit, wir haben Themen mit einem zunehmend politischen Einfluss gewinnenden Populismus, vornehmlich von rechts. Und da gibt es ja jetzt so eine neue Bewegung, da weiß man gar nicht so richtig, sind die rechts, sind die links oder was sind die eigentlich? Aber das muss ich alles schon auf meinem Radar haben. Aber ich glaube, das Erste, was ich brauche, ist die innere Zuversicht. Mit harter Arbeit, großer Anstrengung, kriegen wir das alles hin. Und ich finde, wenn wir uns die Geschichte unseres Landes anschauen, ist es ja nicht das erste Mal, dass wir in einer geostrategisch schwierigen Situation waren. Also ich meine, die Generation meiner Eltern, die hat an den Fernsehern die Kuba-Krise verfolgt. Die haben gesehen, wie die Berliner Mauer gebaut wurde. Die waren in permanenter Angst vor einem Dritten Weltkrieg, der mit Atomwaffen ausgetragen wird. Trotzdem hat es diese Generation geschafft, irgendwie dieses Land voranzutreiben und irgendwie durch diese Situation zu manövrieren. Wir haben in diesem Land auch schon schlimme Inflationsbewegungen gehabt und wir haben die jetzige Inflation viel schneller effektiv bekämpft, als das in der Vergangenheit der Fall war. Wir hatten in der Vergangenheit Energiekrisen. Also ich meine, wir haben die Bilder von den autofreien Sonntagen. Also diese Energiekrise war so schlimm, dass wir in diesem Land gesagt haben, wir sperren an kompletten Tagen da den Autoverkehr.
Und wie funktioniert das dann, methodischer Optimismus? Das würde mich
ja, indem man sagt, jammern hilft ja nichts, sondern ich muss dann hingehen. Ich darf nicht naiv sein, also ich darf die Probleme nicht ausblenden, aber ich muss gucken, was sind Wege, wie man die Situation bessern kann? Und ich sage mal, die vielen Vorschläge, die wir öffentlich diskutieren, teilweise auch kontrovers, sind ja eigentlich ein Signal der Hoffnung. Schlimmer wäre ja eine Bundesregierung, die sagen würde, man kann eh nichts machen, am besten Koffer packen und auswandern. Das Gegenteil ist ja der Fall. Ich glaube, man kann das drehen. Deutschland hat immer wieder Phasen gehabt, wo es in seiner Wettbewerbsfähigkeit zurückgefallen ist. Ich kann mich erinnern, als ich in der Oberstufe war, in den 90er Jahren, da war jeder zweite Spiegeltitel, also es ist vorbei mit Deutschland, demnächst braucht man keine Arbeitnehmer mehr, die Roboter übernehmen alle Jobs und das Modell mit gut ausgebildeten Industriearbeitern ist vorbei, die werden alle arbeitslos, der Untergang ist nah. Und trotzdem ist es ja ganz anders gekommen.
Heute können die Roboter nicht schnell genug kommen, um die ganzen Jobs zu machen, die nicht mehr besetzt werden können.
Ja, könnte man so sagen. Also das meine ich mit. Also ich meine nicht naives, alles wird gut von selber. Das ist Quatsch. Aber mal in die Vergangenheit schauen, festzustellen, dass wir heute schwierige Themen haben, aber wir hatten solche Themen schon immer. Und wenn wir uns dann anstrengen, die Ärmel aufkrempeln, unseren Kopf einschalten und uns dahinter klemmen und uns nicht von den Schwarzmalern in so eine passive, lamoyante Rolle drängen lassen, sondern zu sagen, wir müssen uns dem stellen. Und wenn wir dann das drehen, kriegen wir es hin. Das meine ich mit methodischem Optimismus, den man in jeder Lebenslage braucht. Weil wer innerlich aufgibt, wer innerlich kündigt, wer innerlich sich nichts mehr zutraut, der wird auch nichts hinbekommen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp-Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.
Dann bleiben wir mal kurz bei methodischem Optimismus. Die AfD liegt in Umfragen solide zweistellig, teils stärker als die SPD. Die FDP wiederum an der 5%-Hürde. Wie erklären Sie sich das?
Ja, also, dass der Populismus so einen starken Einfluss gewinnt, damit muss man sich auseinandersetzen, weil mein Bild ist immer so ein bisschen, das sage ich jetzt bewusst als Abgeordneter, damit ich hinterher als Minister nicht verklagt werde. Also populistische Bewegungen sind ja immer so ein bisschen der Schimmelpilz des politischen Systems. Also irgendwas, da liegt, da rottet irgendwie was vor sich hin. Irgendwie ein Problem treibt Leute um, scheint ungelöst sein. Weil irgendwo muss ja die emotionale Energie herkommen, mit der Populisten oder die Populisten erfolgreich anzapfen können. Das sind ja meistens nicht ihre ausgeklügelten Vorschläge, die sie stark machen, sondern da brodelt irgendwie was in einer Gesellschaft, wo die seriös Politik irgendwie noch keinen Hebel gefunden hat, das in den Griff zu bekommen. Und ich glaube, es ist so eine Mischung aus zwei Themen. Das eine ist fehlende Zuversicht, weil die Leute, es wählen ja durchaus Leute populistische Parteien, denen es gar nicht unbedingt besonders schlecht geht, die aber wissen, dass ihre persönliche Situation, die vielleicht nicht schlecht ist, davon abhängig ist, wie es in diesem Land weitergeht. Also ich glaube, wir müssen zeigen, und zwar mit guten Konzepten, nicht mit Gesundbeterei, dass wir in der Lage sind, die Wettbewerbsfähigkeit dieses Land wieder so zu verbessern, dass alle sicher sein können, wir sind auch in 10, in 20, in 30 Jahren ein erfolgreiches, wohlhabendes Land und wir haben den Ehrgeiz, das zu tun. Und das andere Thema ist natürlich die Migrationsfrage, die ja deshalb so kompliziert ist, weil sie im Singular zu behandeln ja schon falsch ist. Es gibt ja nicht die eine Migration, sondern wir haben ja schon mal mindestens zwei, eigentlich drei Migrationsströme. Das eine ist, die Wirtschaftsführer sagen uns jeden Tag, wir brauchen mehr qualifizierte Arbeitskräfte. Denen haben wir es in der Vergangenheit zu schwer gemacht. Und gleichzeitig, und das ist das Thema, was ja eher die Populisten ausbeuten, haben wir relativ viel irreguläre Migration, relativ viel Migration, die humanitär begründet ist, wo wir eben aufpassen müssen, dass sie zahlenmäßig nicht dazu führt, dass wir uns selber überfordern, wir das also nicht mehr verarbeiten können, Behörden dadurch lahmgelegt werden, dadurch natürlich es auch zu Konflikten, sozialen Konflikten kommt auf kommunaler Ebene. Und wir müssen das in den Griff bekommen. Wir haben uns bei beiden Themen als Regierung auf den Weg gemacht. Also Fachkräfteeinwanderungsgesetz war ein historischer Schritt, aber wie immer reicht es natürlich nicht nur das Bundesgesetzblatt zu verändern. Wir müssen jetzt auch in den Behörden das Tempo bei den Entscheidungen hinbekommen, dass die Leute nicht sagen, du in Deutschland, das lässt du besser, da brauchen die immer 2 Jahre, bis du die Erlaubnis bekommst, da hinzubekommen. Es muss also mehr Tempo auch im praktischen Doing jetzt aufnehmen. Und bei der Migration muss ich sagen, wir haben jetzt ein riesen Abschiebepaket auf den Weg gebracht. Wir haben im grenznahen Bereich jetzt Kontrollen eingeführt, die dafür sorgen, dass wir jeden Monat so im fünfstelligen Bereich Leute zurückweisen oder einsammeln, die sonst hier einfach ins Land marschiert werden. Da bewegt sich schon was und Ich glaube, diese Stimmung, die der Populismus ausbeutet, die wird natürlich erst dann substanziell zurückgehen, wenn die Leute die Ergebnisse dieser Politik auch vor Ort betrachten können. Weil viele Leute sagen, ja, die Politik, die erzählen uns jetzt hier irgendwas. Wir glauben das erst, wenn wir es sehen, wenn wir vor Ort merken, dass die problematischen Situationen besser in den Griff bekommen.
Aber gerade der FDP hilft es im Moment überhaupt nicht, 5%.
Ach, wissen Sie, Herr Mattes, ich bin jetzt seit 94 in der FDP. Also das sind so Situationen, das muss man alles ernst nehmen. Und natürlich finde ich das alles nicht schön. Mhm. Aber es gibt immer so Konjunkturen. Und wir hatten solche Situationen auch schon in der letzten und der vorletzten Legislaturperiode. Trotzdem haben wir hinterher ein gutes Bundestagswahlergebnis erzielt. Ich glaube, dass wir sehr anspruchsvolle, sehr kritische Anhänger haben, die dann zwischendurch auch mal sagen, Mensch, jetzt hängt euch mal ein bisschen mehr rein.
Wo hängen Sie sich gerade nicht genug rein?
Das war nicht das, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, dass wir kritische, anspruchsvolle Anhänger haben, die dann aber, wenn es auf die Bundestagswahl zugeht, sich sehr genau überlegen, wen man stärkt und wen man schwächen will.
Sie waren ja 2013 dabei, als die FDP aus dem Bundestag flog. Was haben Sie damals eigentlich gelernt, Sie vielleicht auch persönlich, was Sie jetzt in der Steuerung anders machen wollen, damit es nicht nochmal passiert?
Also ich glaube, der Riesenunterschied ist, und deshalb bin ich auch sehr zuversichtlich, ist, dass die FDP in den Jahren 2009 bis 2013 unter Druck nicht mit Teamplay reagiert hat, sondern war mit Händen zu greifen, dass es keine Einheit der Führung gab, dass man bereit war, sozusagen Leute, mit denen man eigentlich gut kooperieren musste, auch wie man in der Spieltheorie vornehm sagen würde, zu defektieren. Man könnte auch sagen, ihnen mal ein Beinchen zu stellen. Es gab mal eine Karikatur von Klaus Stuttmann, der hat das damalige FDP-Präsidium gezeigt, wo sich alle gegenseitig ein Messer in den Rücken rammen. Und das war, finde ich, eine sehr wichtige Erkenntnis. Ich war ja mal Bundesgeschäftsführer meiner Partei. Ich habe die Partei
gerade in der Zeit, als sie neu aufgebaut werden musste.
Absolut.
Letztlich.
Und ich habe diese Karikatur in jeder Veranstaltung gezeigt. Aus zwei Gründen. Erstens, Politik ist Teamplay. Es gibt bei uns keinen Maradona, der das irgendwie alleine das Spiel gewinnen kann. Das gibt's nicht. Natürlich haben wir Leute, die in der ersten Reihe stehen, aber das geht nur, das ist viel zu komplex, geht nur als Teamplay. Wir müssen gut zusammenarbeiten. Wir brauchen ein gesundes Gefühl für Teamplay. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wenn Leute, Wähler, die Menschen beobachten in einer Partei, streiten sich Leute, dann ziehen die folgenden Rückschluss. Die sagen nämlich, eigentlich soll es in der Politik doch um was anderes gehen als irgendwie individuelle Karrieren oder so, sondern es geht irgendwie so ein bisschen ums große Ganze. Und wenn selbst die Leute, die in der gleichen Partei sind, die sich eigentlich gegenseitig helfen müssten, anfangen, sich gegenseitig aus möglicherweise Karrieregründen, Wettbewerbsgründen ein Bein zu stellen, dann ist da was faul. Und dann sagen die Leute, dann will ich lieber die zweitliebste Partei, weil irgendwie finde ich das komisch. Oder es gibt einen anderen Vergleich, den hat der Volker Wissing mal erfunden, den finde ich so beeindruckend. Wenn du in ein Krankenhaus gehst und da sind mehrere Ärzte und die erzählen dir als Patient, ja, also der Kollege X, ja, der hat zwar irgendwie auch einen Doktortitel, aber ganz ehrlich, bei der Universität, da hätte ihn doch jeder bekommen und in Wahrheit hat der gar keine Ahnung, halten sich mal besser an mich. Und der Dr. X sagt das dann das Gleiche über den Dr. Y, dann sagen Sie doch nicht als Patient, Dr. X ist besser oder Dr. Y, sondern Sie gehen rückwärts aus diesem Krankenhaus wieder raus, weil ich will doch gar nicht wissen, wer da der Schöne und der Schlauere ist, sondern ich will das Gefühl haben, dass die sich maximal anstrengen, um mein Problem zu lösen, meine Gesundheit wiederherzustellen und zu bewahren. Und wenn ich aber da so Nickeligkeiten nur feststelle, dann ist das ein Problem. Und für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt der Meinung sind, das ist aber ein Widerspruch, er hat doch erst gesagt, wenn man streitet in der Sache, ist das gar nicht so schlimm. Das ist eben ein Unterschied, ob ich erkennen kann, da bemühen sich welche, möglichst viele Argumente auf den Tisch zu legen und eine gute Lösung zu finden, oder ob sich Leute als Personen gegenseitig blockieren und behindern. Und letzteres, finde ich, ist vielleicht menschlich, ist aber unprofessionell und hat in der Politik nichts verloren. Also weder innerhalb einer Partei, innerhalb einer Koalition, also diese Ad-Hominem-Attacken oder dieses so, ich blockiere jetzt jemanden nur, weil ich glaube, das selber irgendwie taktisch ausbeuten zu können. Da sagen die Leute parteiübergreifend, also das wollen wir nicht, das demotiviert uns, das hat in der Politik nichts verloren.
Sie haben das Stichwort Karrieren gerade genannt. Ich würde es gerne mal aufgreifen. Ich meine, Sie sind 46 immer noch, richtig?
Mhm.
ist ja recht jung, Sie sind in der Politik weit gekommen, Minister. Wie sieht eigentlich so eine Lebensplanung aus? Was, ich meine, vielleicht machen Sie noch eine Legislaturperiode Minister, aber Sie werden sicher nicht 25 Jahre machen. Was ist so der Plan? Werden Sie wieder als Anwalt arbeiten?
Also jetzt kommt eine ganz überraschende Antwort. Das glauben einem die Leute nie, weil sie denken...
Sie machen keinen Plan.
Das ist tatsächlich so. Ich habe mich mein ganzes Leben lang auf zwei Prinzipien verlassen. Das erste Prinzip ist, das, was du gerade machst, mach es so gut, du es irgendwie kannst. Und das zweite Prinzip ist, sei offen für interessante Tätigkeiten. Und das klingt jetzt auch wieder nach Kalendersprüchen, aber ich kann das relativ klar sagen. Also zum Beispiel, als ich studiert habe, da war für mich Verfassungsrecht das Größte. Und wenn mir damals einer gesagt hätte, dass ich ein paar Jahre später in einer amerikanischen Kanzlei strukturierte Finanzierung und Distressed M&A mache, hätte ich gesagt, was? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ich habe eigentlich immer versucht, interessante Sachen zu machen, Gelegenheiten wahrzunehmen. Oder zum Beispiel nehmen Sie diese Phase als Bundesgeschäftsführer der FDP aus einer reinen Karriereplanung heraus. Der totale Wahnsinn, weil das war ja eine Geschichte mit offenem Ausgang. Es hätte ja genauso gut schiefgehen können. Und das war ja jetzt auch nicht so, dass das irgendwie gehaltsmäßig mit einem Risikobonus versehen wird, der das irgendwie ökonomisch interessanter gemacht
hätte. Der gehaltsmäßig hätte. Haben Sie sich sowieso verschlechtert aus der Kanzlei in die Politik.
Ja, ich will da jetzt gar nicht so viel drüber reden, aber in der Tat ist es so, wenn es jetzt um Geld gegangen wäre, wäre es klüger gewesen, weiter Anwalt zu bleiben.
Warum ist es dann gegangen damals?
Ja, weil das ist das, was ich gesagt habe, spannende Sachen zu machen. Und dieses Gebiet der Politik ist natürlich deshalb so spannend, weil es irgendwie ein ganz großes Rad ist, das man drehen kann, weil es so ein bisschen unvorhersehbar ist. Ich hatte gestern noch, habe ich mich mit Mitarbeitern getroffen und dann sagte eine Mitarbeiterin von mir, ja, das Interessante an dem, was wir machen, ist eigentlich, du stehst morgens auf und hast einen Plan. Nach spätestens 2 Stunden weißt du, der Plan ist wieder zu 50% über den Haufen geworfen und du musst irgendwie einen Weg finden, damit klarzukommen. Und es gibt Leute, für die ist das der blanke Horror. Aber ich finde es eigentlich interessant, mit in so einem Umfeld, in einem sehr dynamischen Umfeld zu arbeiten, dabei zu versuchen, die Ruhe zu bewahren und irgendwie eine gute Lösung dafür zu finden. Und das ist total spannend. Das kann übrigens auch im Transaktionsgeschäft der Fall sein. Ich habe ja sehr viel sehr temporeiche Transaktionen als Anwalt begleitet und war dann relativ schnell in der Kanzlei verschrien als ein ganz guter Organisator, was mir geholfen hat. Da konnte ich als junger Anwalt relativ schnell Sachen machen, die sonst junge Anwälte nicht gemacht haben. Aber das war wieder Resultat aus diesem Prinzip, egal was du gerade machst, mach es so gut wie möglich. Ja. Und wenn du auch irgendwie eine Idee hast, wie man was anders und besser machen kann, halte sie nicht geheim. Das habe ich auch nie gemacht. Und ich habe mein ganzes Leben lang dadurch, natürlich braucht man auch mal ein bisschen Glück, plötzlich interessante Optionen gehabt. Und am Ende hat sich immer gezeigt, dass sich dann irgendwie spannende Dinge auftun, die man machen kann. Und ich weiß nicht genau, was ich...
Rückkehr als Anwalt ist ja immer möglich.
Ja, und also wenn Sie mir die Frage stellen, ich weiß nicht, was ich in 10 Jahren mache. Ich weiß nur eins, es wird irgendwas Spannendes sein.
Diese Atemlosigkeit, die Sie gerade beschrieben haben, das ist ja auch...
Atemlosigkeit klingt irgendwie ein bisschen negativ.
Ich erkläre es gleich. Das ist das, was jedenfalls Kritiker bei Politikerinnen und Politikern der heutigen Zeit sehen. Und es gibt die Sorge, dass die Fähigkeit oder der Raum für größere strategische Gedanken und Projekte möglicherweise fehlt. Wie schafft man den? Wie schaffen Sie das persönlich, diesen Blick, diesen weiteren Blick über das Tagesgeschäft hinaus nicht zu verlieren? Haben Sie da eine Strategie oder schaffen Sie Raum dafür?
Also jetzt sage ich mal was ganz Böses. Das ist natürlich ganz häufig einfach eine Ausrede. Weil was ich vorhin nicht sagen wollte oder was ich mit Kurzatmigkeit häufig selber assoziiere, ist dieses, man lebt so in den Tag hinein und vielleicht kommt dieses Missverständnis auf, wenn ich gesagt habe, man startet morgens mit einem Plan, dann ist er über den Haufen geworfen, dann muss man einen Weg da durchfinden. Das heißt ja trotzdem, dass ich sowas wie einen Kompass und eine Landkarte brauche oder in einer moderneren Metapher gesagt, ich brauche trotzdem ein GPS-System und gutes Kartenmaterial, um an ein Ziel zu bekommen. Und ich bin ja eigentlich in meiner Partei verschrien als ein Planungsfetischist. Also die, einerseits die Freude an der Beweglichkeit der Materie rührt ja daher, trotzdem einen Weg zu finden, sozusagen größere Linien zu verfolgen. Und das heißt natürlich, dass man sich in diesem Alltagsgeschäft auch Raum nehmen muss, den muss man planen.
Und wie machen Sie das konkret? Und was tun Sie dann in diesem Raum?
Ja, das ist ja keine, es ist ja kein Geheimnis. Also wenn ich meinem persönlichen Referenten sage, ich möchte bitte in einer Woche 2 Stunden Zeit zum Nachdenken haben, dafür ist bitte Vorsorge zu tragen, dann muss man mit seinem Kalender, das ist jetzt irgendwie ein uraltes Planungstool, aber man muss schlichtweg in seinem Kalender sich diese Räume schaffen. Oder wenn man irgendwie sagt, ich brauche jetzt mal bei einer ganz komplizierten Frage mehr Zeit, beispielsweise mit Christian Lindner oder wem auch immer, dann muss man das einfach angehen und einfach sich verabreden. Und da muss man alle Dinge auf den Tisch legen. Aber das ist ja in der Politik gar nicht so anders als im Management. Auch wenn Sie eine Managementposition haben, können Sie sich vom Tagesgeschäft zu 120% auffressen lassen und nur noch reagieren auf das, was Ihnen vorgelegt wird. Weil Zeit ist immer zu wenig. Egal in welcher Führungsaufgabe Sie sind, jede Organisation ist in der Lage, auf jeder beliebigen Führungsebene Sie zu 120% aus- oder zu überlasten. Und dann kommt es darauf an, zu sagen, dass man eben sich den Raum verschaffen muss, auch in diesen längeren Linien zu denken. Und das muss man einfach machen. Das ist eine Frage der persönlichen Disziplin.
Es gibt eine komplizierte Frage. Sie haben es gesagt, Sie sind Verfassungsrechtler. Und es gibt eine verfassungsrechtliche komplizierte Frage, mit denen Sie sich, wie man hört, beschäftigen. Und ich glaube, viele würden auch zustimmen, dass man sich damit beschäftigen sollte, nämlich wie man das Bundesverfassungsgericht auf Dauer schützen kann. Was sind denn das konkret für Überlegungen? In welche Richtung geht das?
Also da möchte ich den Prozess beschreiben. Und nachdem ich den Prozess beschrieben habe, verstehen Sie auch, warum ich jetzt nicht irgendwie so in irgendwelche Spiegelstrichdiskussionen einsteigen möchte. Also es ist so, wenn man das tun will, was wir vorhaben, muss man die Verfassung ändern. Dafür braucht man sehr breite Mehrheiten und deshalb braucht man besondere Gesprächsformate.
Und Sie wollen verhindern, dass Dinge wie in Polen oder Israel passieren?
Also im Prinzip stehen 2 Dinge an. Also wir haben vorhin über größere Linien gesprochen, man muss das erstmal in größeren Linien einordnen. Unser Bundesverfassungsgericht war, als das Grundgesetz in Kraft getreten hat, eine unfassbare Innovation. Es gab auf der ganzen Welt kein so mächtiges Gericht, ein Gericht, das Parlamentsgesetze kassieren konnte, weil es sagen konnte, egal was ihr Abgeordneten da entschieden habt, es verstößt gegen die Verfassung. Es gab vorher so staatsorganisationsrechtlich orientierte Gerichtshöfe, aber dass zum Beispiel ein Verfassungsgericht hingehen konnte und sagen konnte, ihr Abgeordneter habt Grundrechte verletzt und deshalb kassieren wir das komplette Gesetz. Nichtig, außer Kraft gesetzt. Müsst ihr nochmal neu machen. Das ist ja eine unglaubliche Machtfülle. Und das war ein Experiment, das war natürlich dem Umstand geschuldet, dass man vorher gesehen hat, dass im demokratischen Prozess selber Gefahren für die Demokratie und die Menschenwürde im Nationalsozialismus sich realisiert haben. Und man gesagt hat, man muss jetzt neue Wege gehen. Weil das aber so neu war, konnte man natürlich nicht auf einen riesigen Fundus an Erfahrungen zurückblicken. Also Parlamente, das kannte man aus dem 19. Jahrhundert, hat man relativ viel in die Verfassung geschrieben. Dem Bundesrat, der hatte so Vorläufer im Reichsrat und davor im Fürstenrat und so weiter. Da konnte man relativ viel zu in die Verfassung schreiben. Bei diesem Bundesverfassungsgericht hat man gesagt, also wir wollen das schon haben, aber man noch nicht zu viel in die Verfassung schreiben, da müssen wir erst was lernen, da soll der einfache Gesetzgeber was ausprobieren. So, jetzt sind wir 75 Jahre weiter und haben eigentlich ein relativ gutes Gefühl dafür, weil das Bundesverfassungsgericht ein Erfolgsmodell war, was dazu beigetragen hat, dass es so erfolgreich war. Und der erste Schritt ist erstmal, das jetzt auch in der Verfassung sichtbar zu machen, ist dadurch natürlich auch abzusichern, diese Erfolgsfaktoren.
Gegen eben populistische Parteien, die möglicherweise.
Und da spielt natürlich auch eine Rolle, weil unser Blick natürlich nicht nur auf uns selbst gerichtet ist, dass man natürlich sehen muss, dass man in den letzten 70, 75 Jahren auf der Welt auch immer wieder gesehen hat, dass die Unabhängigkeit von solchen Gerichten auch unterminiert werden kann. Und wenn Polen, in Ungarn sehen, in Israel wird ja eine ganz kontroverse Debatte über die Rolle des obersten Gerichtshofs geführt. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber ich will es gar nicht so rein defensiv als Gefahrenabwehr verstanden wissen, sondern eben auch so ein bisschen, dass wir jetzt, sagen wir, in diesem Evolutionsprozess so viel gelernt haben, dass wir sagen, das gehört in Wahrheit auch in die Verfassung. Also es ist beides. Es ist einerseits das Sichtbarmachen der Erfolgsfaktoren in der Verfassung, dadurch natürlich auch eine Absicherung der Institutionen, ganz klar vor dem Hintergrund eben auch solcher Dinge, wie man sie auf der Welt beobachten
kann. Zeitplan?
Also es ist ja so, ich hatte vorhin schon gesagt, ich wollte diesen Prozess beschreiben, wir brauchen sehr breite Mehrheiten. Ich bin jetzt erstmal sehr dankbar. Die CDU hatte ja am Anfang gesagt, wir wollen vielleicht doch nicht mitmachen. Jetzt haben sie gesagt, doch, wir wollen mitmachen. Und jetzt vor kurzem hat mich Friedrich Merz sogar aufgefordert, jetzt einen Entwurf dafür vorzulegen. Das wollen wir alles gerne tun als BMJ. Wir wollen alles dafür tun, dass die seriösen Demokraten sich an einen Tisch setzen. Und ich finde, der beste Weg ist, wenn die Fachleute aus den seriösen Fraktionen mit uns zusammen an einem Tisch sitzen, wir da diskutieren, die beste Lösung finden und jetzt nicht versuchen, uns gegenseitig zu übertrumpfen, wer schlauer ist, sondern wenn in dem Format eine Lösung gefunden wird, dann würde ich sagen, sollten wir alle rausgehen und sagen, wir haben hier einen guten Vorschlag, an den glauben wir parteiübergreifend, auch jenseits von Mehrheit und Minderheit. Und den stellen wir dann der Öffentlichkeit vor. Und deshalb will ich jetzt gar nicht so irgendwie, ich weiß, das ist für Journalisten mega interessant, jetzt zu gucken in den Details, was finden sie persönlich gut oder schlecht. Aber ich finde, wenn das jetzt alle Teilnehmer an dem Gespräch so machen würden, dann wird diese tolle Atmosphäre, die wir jetzt haben, dass alle seriösen Demokraten sagen, lasst uns das angehen, auch wieder zerredet.
Die Details gucken wir dann bei Gelegenheit an.
Absolut.
Ich hätte noch zwei letzte Fragen. Das erste ist mir ganz wichtig, weil Sie selbst ja sagen, wir brauchen eine neue Fehlerkultur auch in den Behörden. Fangen wir vielleicht mal bei Ihnen an. Was war eigentlich Ihr größter politischer Fehler bisher?
Ach Gott, da gibt es so viele, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll.
Sind Sie jemand, der da zum Beispiel viel drüber spricht? Teilen Sie Fehler?
Ja, aber das machen wir intern. Also wir machen ja relativ häufig Runden, wo wir uns überlegen, wie ist die Woche gelaufen.
Okay.
Und das ist ganz wichtig, da muss man auch auf sich selber achten, weil man ja auf unterschiedliche Menschen unterschiedlich wirkt. Also es gibt zum Beispiel Kulturen, da ist das total verpönt, nach ein oder zwei Wochen mal zu sagen, das ist gut gelaufen. Es gibt aber auch Sachen, die nicht gut gelaufen sind. Das empfinden viele Leute dann sofort als persönliche Kritik. Und da gibt es ja auch kein Patentrezept
für. Aber Sie können ja bei sich anfangen, da kann sich ja niemand beklagen.
Auch, das sage ich ja auch. Also ich sage mal, der Herr Kracht ist mein Zeuge, der darf jetzt nicht sagen, bei welchen Themen, aber dass ich häufig in internen Runden auch mal sage, das ist mir vielleicht persönlich auch nicht so gut gelungen. Lasst uns mal überlegen, wie wir in einer vergleichbaren Situation das besser machen. Also ich glaube, nichts wäre schlimmer als Führungskräfte, das gilt ja nicht nur für Politiker, nichts ist schlimmer als Führungskräfte, die sich selber für unfehlbar halten, dass
Aber sagen Sie mal, was war so ein großer Fehler, wo Sie sagen, Mensch, da habe ich echt was draus gelernt?
Ja, ich glaube, also ich habe wirklich sehr viel in dieser berühmten 17. Legislaturperiode 2009 bis 2013 gelernt. Ich persönlich auch eine ganze Menge, weil ich einfach ganz neu war. Ich habe zum Beispiel im Umgang mit Journalisten ganz viel gelernt. Stellen Sie sich vor, es gab mal eine große bundesweit erscheinende Wirtschaftszeitung, wir wollen jetzt keine Schleichwerbung machen, die hat irgendwie eine kritische Berichterstattung gemacht, was ja völlig okay ist. Und dann habe ich den Journalisten angerufen und habe ich geglaubt, wenn ich dem Argumente liefere, dem das erkläre, dem Hinweise gebe auf Professoren und Wissenschaftler, die das eigentlich ganz gut finden, dann würde das helfen, zu einer Versachlichung der Debatte zu kommen. Und dann war die Antwort dieses Journalisten, ach wissen Sie, ich verstehe das eh nicht, aber die Geschichte war einfach so gut, die musste geschrieben werden. Und da habe ich mich hinterher richtig dumm gefühlt, weil ich die Naivität hatte, dass es bei diesen aufgekratzten, aufgeschreckten Berichterstattungen tatsächlich um eine Auseinandersetzung in der Sache gehe. Aber ich habe dann gelernt, in Wahrheit geht es um das Verkaufen von guten Geschichten, unabhängig davon, wie die Sachlage ist. Und das mir diese Naivität einzugestehen, weil eigentlich hat man das intellektuell ja schon vorher erahnt, das ist auch ein Prozess, wo man sich durchringen muss, ohne zum Zyniker zu werden. Ja, weil ich kann die Welt nicht ändern. Also das ist Teil des Mediengeschäfts, dass manchmal die gute Geschichte jede Recherche ausschließt.
Aber es ist vielleicht nicht der Großteil des Mediengeschäfts. Aber das ist vielleicht wäre vielleicht mal Anlass für eine neue große Debatte. Ich würde gerne noch auf einen letzten Punkt zu sprechen kommen. Und zwar, Sie haben genau wie ich so eine Art zweites Leben. Sie sind auch noch Musiker.
Ja, das ist ein bisschen übertrieben.
ich habe ein schönes Hobby. Als Hobby, ja. Genau, nebenher. Erzählen Sie mal, wie kam es dazu? Sie haben ja gesagt, Sie spielen alles, was schwarze und weiße Tasten hat.
Ja, also es ist im Prinzip Folgendes. Irgendwie, ich hatte einen sehr musikalischen Opa, der war wirklich in der Bergmannskapelle, der hat Tenorhorn gespielt und der hat sich immer so sehr gewünscht, dass irgendein seiner Enkelkinder mal ein Instrument spielt, und so richtig hat das nicht gefruchtet. Dann hat mich meine Oma, als mein Opa schon lange verstorben war, die wohnte bei uns, gesagt, ja Mensch, möchtest du nicht mal ein Instrument lernen? Ich würde dir auch ein bisschen Unterricht bezahlen. Und dann habe ich sozusagen von meinen Eltern so ein Keyboard mit Begleitautomat. Das war ganz klein, das hatte diese Mini-Tasten, 4 Oktaven und so eine Begleitautomat. Und hat mir meine Oma Unterricht dafür bezahlt. Dann habe ich das gelernt und dann konnte ich da so ein bisschen wie der Alleinunterhalter bei der Silbernen Hochzeit mit Begleitautomatik dann ein paar Popsongs spielen. Das war ich dann natürlich als Kleiner so ein bisschen die Attraktion auf allen Familienfeiern. Aber irgendwie so, ich hatte eigentlich immer mehr Lust mit diesen elektronischen Klängen. Also es hat mich sozusagen in den Bann gezogen, damit irgendwie mehr zu machen. Und dann habe ich als Teenager irgendwie gejobbt und gespart und habe dann irgendwann das Geld zusammen gehabt für einen Atari ST 1040 STFM. Also die Älteren werden sich erinnern, das war ein Computer, der hatte eine MIDI-Schnittstelle. Und mit dieser MIDI-Schnittstelle konnte man elektronische Instrumente ansteuern. Habe ich als Teenager mit unfassbar schlechtem Equipment, also ich hatte kein Effektgerät, also ich hatte quasi nur das Gerät, mit dem ich so spielen konnte und eben diesen Computer, und habe dann irgendwie wilde Klangexperimente gemacht.
Das war der Anfang
gemacht.
Von Techno damals, oder?
Ja, ich habe selber nie Techno gemacht, das wird mir immer wieder unterstellt, aber nicht jeder, der mit Synthesizern und Sequencer Musik macht, macht automatisch Techno.
Wie beschreiben Sie dann Ihre Musik?
Ja, also ich habe so unterschiedliche Phasen. Also ich habe relativ viel so Theater- und Filmmusikartige Sachen gemacht. Mhm. Also ich habe zum Beispiel für die Theateraufführung an meiner Schule habe ich dann so sphärische, atmosphärische Klänge gemacht und war dann ganz stolz, als bei der Aufführung unsere Schuldirektorin anfing zu weinen in diesem, und dann hinterher gesagt, ach, das Zusammenspiel von Farben und Musik. Und das hat mich dann, das war natürlich das Größte, wenn man so eine emotionale Reaktion bei einer Mathematikerin auslöst. Das war also ganz toll. Ich habe dann aber auch Pop- und Rock-Songs geschrieben. Also zum Beispiel, wir haben dann an der Schule so ein Musical aufgeführt, das wir selber geschrieben haben. Das war damals modern. In den Musikkursen hat man irgendwas selber arbeitet. Da habe ich dann ein paar Songs dafür geschrieben. Und ich habe dann einfach so als Hobby immer weitergemacht. Irgendwann habe ich dann auch mal die Hymne der jungen Liberalen komponiert, die heute noch unter Einfluss von viel Alkohol auf den Partybühnen gesungen wird. Und das hat mir eigentlich immer Freude gemacht. Und im letzten Jahr war sozusagen das Highlight der musikalischen Karriere, wenn Sie so wollen. Ich habe für die Gerald Asamoah Stiftung, das ist eine Stiftung, die setzt sich für herzkranke Kinder in Afrika ein, da bin ich Schirmherr, und dann habe ich dem Gerald Asamoah gesagt, naja, wenn ich Schirmherr bin, will ich aber auch irgendwas aktiv machen. Und dann habe ich bei der Universal Music so ein Charity-Song veröffentlicht, der nicht von mir alleine geschrieben wurde, aber mit ganz tollen Musikern zusammen haben wir das entwickelt, den Song geschrieben und produziert, mit dem wir so ein bisschen auf diese Stiftung aufmerksam machen wollen. Und das ist immer ein wunderbares Hobby. Ich hatte mal einen guten Freund, der hat am Berklee College of Music studiert und hat gesagt, Mensch, wir haben damals die Musik auf physischen Datenträgern gespeichert, Musikkassetten mit Magnetbändern. Die Älteren werden sich erinnern. Er hat gesagt, gib mir ein paar Aufnahmen, ich besorge dir ein Stipendium und sonst was. Also erstens glaube ich, das hätte nie geklappt, weil ich schon, glaube ich, ein ganz realer... Ja,
wie hätte das Leben dann verlaufen können?
Ja, also man muss sich Folgendes vorstellen. Es ist eine unfassbar harte Branche. Mhm. Also wir sehen immer den Glamour der super Erfolgreichen, aber mit Musik sein Geld zu verdienen, ist super hart. Es ist hochkompetitiv. Es gibt unglaublich viele Leute, die unglaublich hart dafür arbeiten. Gibt es in anderen Branchen natürlich auch. Aber es ist von so vielen Faktoren abhängig, obwohl du talentiert bist, obwohl du hart arbeitest, dann trotzdem sozusagen eine Lebensgrundlage auf, dass ich es gar nicht sagen kann. Also selbst wenn ich Talent hätte, das ist noch lange keine Garantie dafür, dass du irgendwann die Chance hast, Filmmusiken zu schreiben oder als Performer auf der Bühne dein Geld zu verdienen oder so. Das ist, kann man gar nicht sagen. Also ich kenne ganz viele Leute, die unfassbar tolle Musiker sind, die sich ganz schön strecken müssen, um mit dieser Musik wenigstens einen Teil ihres Lebensunterhalts.
Ist es für Sie dann auch so ein Ausgleich von dem stressigen Ministerjob? Also muss man sich das vorstellen, setzen Sie sich am Wochenende hin oder abends und komponieren noch was?
Also es ist erstmal ein doppelter Ausgleich, weil man muss sich natürlich also irgendwie seine eigene Kreativität erhalten. Und vieles von dem, was wir im Justizministerium machen, ist natürlich sehr, sehr sachbezogen, sehr rational. Und trotzdem braucht man an bestimmten Stellen dann Kreativitätssprünge. Und man muss irgendwie beide Gehirnhälften, finde ich, auch mal trainieren. Und das sind kreative Dinge wie Musik natürlich ein wunderbarer Ausgleich. Und das andere ist natürlich einfach, dass der Kopf frei wird. Und das ist tatsächlich so. Ich schreibe Musik, also ich habe eine musikalische Idee im Kopf und ich habe das tatsächlich auch mal so gelernt, das mit Noten aufzuschreiben.
Und die kommen da so tagsüber oder abends?
Harmonielehre und so. Ja, manchmal sogar hier im Büro, aber hier im Büro habe ich natürlich keine Zeit, dann schreibe ich mir das kurz auf.
Aber Sie haben Synthesizer im Büro?
Ja, das stimmt und ab und zu in der Pause setze ich mich auch mal dran, aber es ist sehr selten, muss ich sagen. Aber wenn ich dann eine musikalische Idee habe, ich schreibe die dann eben auf, damit sie erstmal aus dem Kurzzeitgedächtnis raus ist und das irgendwie nicht blockiert. Und dann manchmal ist es so, wenn mir eine Sache noch ein paar Tage noch gut gefällt und ich am Wochenende oder mal, wenn ich lange Autofahrten habe, auf dem Rücksitz des Dienstwagens, dann irgendwie sage, so, ich kann jetzt nicht weiter Akten bearbeiten, ich muss jetzt mal was anders machen. Dann nehme ich mir meinen Rechner und schreibe dann die Dinge da auf und spiele damit so ein bisschen rum. Und manchmal veröffentliche ich dann Sachen auch auf meinem Soundcloud-Kanal. Wobei ich sagen muss, die Sachen sind wirklich nicht gut produziert, weil ich zwar schreiben kann, aber ich bin kein wirklich guter Sound-Ingenieur. Also eigentlich müssten die Sachen alle nochmal geremixed und gemastert werden.
Welches ist das eine Stück von Ihnen, was jeder kennen sollte?
Ach, also meine Stücke muss keiner kennen, okay, soll auch keiner kennen.
Welches gefällt Ihnen am besten?
Aber ich kann mal das sagen, was am populärsten ist auf Soundcloud, irgendwie eine sechsstellige Zahl an Leuten haben sich mal eine sehr industrial-lastige Vertonung einer Christian Lindner-Rede angehört. Also das scheint viele Leute interessant zu finden. Ich selber finde meistens immer das Stück am spannendsten, das ich zuletzt geschrieben habe, weil dann ist man irgendwie noch ganz drin und dann habe ich auch so unterschiedliche Phasen. Dann ist es mal elektronischer. Im Moment ist es dann wieder so ein bisschen filmmusikartiger, bombastischer geworden.
Was war das Letzte?
Das allerletzte war, da habe ich mal so ein bisschen so mit so ein paar Giorgio Moroder-Klischees gespielt und habe das Stück dann genannt Giorgio geht aus. Und das klingt dann auch nicht so wie der große Meister. Ja, Giorgio Moroder ist natürlich eine Ikone. Mhm. Mit dem soll man sich nicht vergleichen. Vor allen Dingen, wenn man die Musik in der jeweiligen Zeit betrachtet, unfassbar innovativ, unfassbare Disruption, muss man sagen, bei der Produktion von populärer Tanzmusik, wenn ich es jetzt mal so nüchtern sagen darf. Aber ja, das ist, glaube ich, so das Letzte, was ich veröffentlicht habe.
Da würde ich sagen, hören wir da jetzt mal rein. Ganz herzlichen Dank, Herr Buschmann.
Alles klar, danke.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freuen wir uns über Ihre Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie uns gerne eine Mail. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Samira Senerath und Regina Körner und Migo Fecke von Professional Podcasts, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Und wenn Sie auch weiterhin umfassend zu Themen informiert bleiben wollen, dann testen Sie doch gern unser Handelsblatt-Angebot für Sie. Damit lesen Sie alle aktuellen Artikel plus alles in unserem Archiv für 4 Wochen für nur 1 Euro. Schauen Sie doch mal rein unter www.handelsblatt.com/mehrwirtschaft. Und auch dazu finden Sie die Details in den Shownotes. In der nächsten Woche begrüßt ihr Sebastian Mattes wieder an dieser Stelle. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale und auch analoge Zeiten. Ihr Kevin Knitterscheid.
Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig. Erleben Sie hochkarätige Speaker und CFOs renommierter Unternehmen wie Amazon, Google oder SAP. Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de.